Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Eberhard heißt das Sturmtief, das gestern große Teile Deutschlands in Atem gehalten hat und dessen Folgen doch längst spürbar sind bis jetzt. Windgeschwindigkeiten von mehr als 160 Kilometern pro Stunde gab es. Und vor allem in Nordrhein-Westfalen waren die Auswirkungen immens, unter anderem auf den Bahnverkehr. Wir haben es gerade in den Nachrichten nochmal gehört. Wir schauen gleich auf die aktuellen Entwicklungen in NRW und darüber hinaus. Winnenden in Baden-Württemberg hat vor 10 Jahren traurige Berühmtheit erlangt durch einen Amoklauf an einer Realschule. Unsere Landeskorrespondentin war auf der Gedenkfeier in Winnenden am Vormittag und sie schildert uns gleich, wie sich der Ort verändert hat innerhalb dieses Zeitraums. Und wir besuchen ein Kölner Lebensmittelgeschäft, das Essen vor dem Wegwerfen rettet. Es kommt nicht oft vor, dass sogar innerhalb von Städten Orkanwinde wehen. Gestern war das der Fall. Der Sturm Eberhard hat in vielen Teilen Deutschlands für massive Schäden gesorgt und auch Todesopfer gefordert. Die Folgen waren und sind immer noch weitreichende Ausfälle, vor allem im Bahnverkehr, wobei Nordrhein-Westfalen besonders betroffen ist. Moritz Küpper ist unser Landeskorrespondent für NRW. Herr Küpper, ist das ganze Ausmaß der Schäden mittlerweile sichtbar?
Ja, ich würde schon sagen, mittlerweile gibt es schon einen ganz guten Überblick darüber, was das Sturmtief Eberhard ja gestern und heute Nacht angerichtet hat. Aber auch am Samstag gab es ja schon ordentlich Wind in Nordrhein-Westfalen. In Bestwig, das ist im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen, da starb ein Autofahrer, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. In Chemnitz wurde ein Mann schwer verletzt, als sein Kleintransporter umgeweht wurde. Und auch in den sozialen Netzwerken sind jetzt überall Fotos zu sehen, wo Bäume auf Autos gefallen sind, Dachziegel auf den Radwegen liegen oder sogar ganze Dächer abgedeckt wurden. Es gibt ein Video aus Köln, das zeigt, wie eine ganze Dachplane runtergeweht wird, ein fahrendes Auto vollständig bedeckt. Ich habe, das war auch in Köln, gesehen, wie sich ein dicker Ast beispielsweise in eine Windschutzscheibe gebohrt hat, direkt in den Beifahrersitz. In Duisburg wurde zudem noch ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Zum Glück war das Führerhaus unbesetzt. Aber bei all diesen Schilderungen, bei all diesen Fällen, da braucht es wohl nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, dass eben neben der verunglückten Person im Hochsauerlandkreis noch viel, viel mehr hätte passieren können. Die Polizei und die Feuerwehr waren ja zu tausenden Einsätzen draußen, vor allem eben in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bayern, Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, Berlin und Hessen. In Thüringen wurde das Dorf Mönchsberg durch querliegende Bäume vollständig von der Außenwelt abgeschnitten gestern Abend. Mittlerweile ist es allerdings wieder erreichbar. Und auch anderorts in Europa gab und gibt es Probleme durch diesen Sturm. In Tschechien beispielsweise waren mehr als 300.000 Haushalte heute Morgen ohne Strom, weil Leitungen beschädigt waren. Und in Polen waren es über 400.000.
Und in Deutschland gab es ja massive Störungen im Bahnverkehr. Nordrhein-Westfalen fuhren teilweise gar keine Züge mehr. Ist das heute noch spürbar, dieses Ausmaß davon?
Ja, die Ausmaße sind immer noch spürbar. Von der viel zitierten Ruhe nach dem Sturm kann hier zum Wochenanfang überhaupt nicht die Rede sein. Schauen wir zuerst mal auf die Straße, auf die Autobahn. Heute Morgen wurden da in Nordrhein-Westfalen über 500 Kilometer Stau auf den Fernstraßen gemeldet. Das ist ein Spitzenwert, deutlich höher als sonst, auch wenn diese Werte in NRW ohnehin ja schon hoch sind. Letztendlich sind die Menschen wohl auch früher losgefahren, weil sie schon wussten, dass es eben Probleme geben könnte. Ja, und so war es dann auch. Überall wurde von Gegenständen auf den Fahrbahnen berichtet, von umgekippten Bäumen. Und auch im Zugverkehr, Sie haben es gesagt, gab und gibt es noch weiterhin Einschränkungen. Gestern Nachmittag ist ja der Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen komplett eingestellt worden. Alle Züge wurden in den Bahnhöfen gehalten bis Dienstschluss. Und auch heute Vormittag waren vor allem im Nah- und Regionalverkehr noch einige Strecken gestört oder gar gesperrt. In NRW war das vor allem rund um Mönchengladbach. Auch die Strecke Köln-Wuppertal, die wird voraussichtlich bis heute Abend gesperrt bleiben. Aber auch in Hessen und Rheinland-Pfalz gab es noch Einschränkungen. Und auch im Fernverkehr gibt es weiterhin Störungen. Auch auf der wichtigen Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt, die ja Grundlage ist für viele Verbindungen in diesem Netz, gerade zwischen dem Norden und dem Süden Deutschlands.
Wie ist die Bahn mit dieser Krisensituation umgegangen?
Sie sagen es, es war eine Krisensituation. Viele Reisende sind gestrandet, mussten die Nacht anderweitig verbringen, beispielsweise in sogenannten Aufenthaltszügen. In einem von der Bahn bereitgestellten Zug in Köln beispielsweise hatten am Abend und in der Nacht bis zu 150 Reisende Platz gefunden. Das sagte eine Bahnsprecher heute Morgen. In Dortmund seien es deutlich weniger gewesen. Ein weiterer solcher Zug stand auch noch in Hamm. Mit Betriebsbeginn heute Morgen sind diese Züge dann wieder geschlossen worden, anschließend gereinigt und für den normalen Verkehr genutzt worden. Auch hätten die Reisenden dann die Infrastruktur der Bahnhöfe nutzen können, um sich eben aufzuwärmen, etwas zu essen und seien dann mit dem wieder anlaufenden Verkehr weitergereist. Zugleich hat die Bahn in Nordrhein-Westfalen mehr als 1.000 Taxi- und Hotelgutscheine ausgestellt und so die Reisenden letztendlich weiter befördert. Aber natürlich setzte dann sofort ein Kampf um diese Taxis ein und allerorts musste eben ganz viel Zeit mitgebracht werden. Ein Beispiel noch aus Nordhessen. Da mussten rund 400 Fahrgäste in einem IC mehr als 3 Stunden lang gestern Abend ausharren, weil der Ersatzzug blockiert war. Der kam erst am Abend dort an und in der Zeit hat man eben die Reisenden mit Essen und Getränken versorgt, so eine Bahnsprecherin.
Und die Aufräumarbeiten, die ja einen riesen Aufwand an Personal erfordert haben, wie schnell sind die vorangegangen?
Das lässt sich, finde ich, nur schwer einschätzen. Ich konnte mir heute ein Bild machen in Köln. Das ist ja die größte Stadt Nordrhein-Westfalens, wo ja die Sturmauswirkungen wohl am größten gewesen sein sollen. Und da waren seit der frühen Morgenstunde eben Kräfte am Werk, die Zweige, Äste, ganze Bäume weggeräumt haben, sich darum gekümmert haben, dass eben die Fahrbahnen wieder frei wurden. Da war dann auch die Müllerfuhr ganz stark im Einsatz. Ähnlich wird es dann wohl auch auf der Schiene gewesen sein. Aber dadurch, dass es eben ein sehr, sehr starker Sturm war, der eine große Fläche getroffen hat, ist allerorts wohl noch viel zu tun.
Allerorts, das heißt in anderen Bundesländern auch noch?
Davon gehe ich aus. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung in der Nacht ja aufgehoben. Die Experten warnen jetzt nur noch vor orkanartigen Böen, besonders in Hochlagen. Allerdings setzt sich wohl das unbeständige und zum Teil stürmische Wetter bis zum Wochenende wohl noch fort. Ein Sturmtief jagt das nächste, so hieß es da beim Deutschen Wetterdienst. Morgen sollen dann die Ausläufer von Sturmtief Franz auf Deutschland erstmals treffen und der Wind frischt im Westen und Norden weiter auf. Und auch am Mittwoch soll es dann wohl stürmisch bleiben.
Vielen Dank, Moritz Köpper, mit aktuellen Informationen. Die Kleinstadt Winnenden hat etwa 30.000 Einwohner. Eigentlich ist es ein ruhiger, ein unauffälliger Ort. Allerdings auch ein Ort, der ein schweres Trauma durchlebt hat. In erster Linie dabei natürlich die betroffenen Menschen. Vor genau 10 Jahren erschoss in Winnenden ein Jugendlicher 15 Menschen. Vor allem an seiner ehemaligen Realschule. Danach brachte er sich selbst um. Das war eine Tat, die verschiedene Debatten ausgelöst hat. Unter anderem um Sicherheitskonzepte, um Prävention. Sie hat aber auch einfach Trauer ausgelöst, die er heute nicht verflogen ist. Uschi Götz ist unsere Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg. Sie hat die Gedenkfeier heute für uns beobachtet. Frau Götz, welche Atmosphäre herrschte da vor Ort?
Also die Kirchenglocken, die läuteten um 9.33 Uhr. Da kamen alle dann zusammen, Hinterbliebene. Es war bewegend, muss ich einfach sagen. Und das kann ich auch für mich sagen, denn ich war vor 10 Jahren auch in Winnenden. Ich habe aus Winnenden berichtet und natürlich kennen wir mittlerweile Angehörige und Hinterbliebene. Was damals nur eine Zahl war, hat jetzt für uns, für mich auch ein Gesicht, eine Geschichte, eine Lebensgeschichte bekommen. Einsatzkräfte von damals waren heute vor Ort auf der Gedenkveranstaltung. Viele Schüler haben eine Menschenkette gebildet mit ihren Lehrern, und zwar von der Alba-W-Realschule zu dem Mahnmal, ein gebrochener Ring, tonnenschwer in Sichtweite zur Schule. Dort haben sich, ich würde sagen, 300-400 Menschen versammelt heute, eben Hinterbliebene. Auch frühere Schüler waren darunter. Die Namen der Opfer wurden verlesen von Mitgliedern des Jugendgemeinderats und Oberbürgermeister Hartmut Holzwarte hat ganz kurz gesprochen und er sagte, jede Gewalttat auf der Welt mache in Winnenden besonders betroffen.
Und wie geht es dem Ort? Sie haben es ja schon erwähnt, die bewegende Atmosphäre bei der Feier. Wie geht es dem Ort insgesamt heute, 10 Jahre später?
Nach meinem Gefühl geht die Stadt angemessen mit dieser schwierigen Erinnerung um, die ja immer mit dem Namen Windenden verbunden sein wird. Es gibt viele Veranstaltungen so unter dem Jahr, die unbeschwert sind. Da spielt die Tat überhaupt gar keine Rolle mehr. Aber es gibt auch die andere Seite und die hält eben der Jugendgemeinderat wach zum Teil und auch die Schule selbst, die Albert-Wiel-Realschule, die versteckt sich nicht. Das Gebäude ist umgebaut worden, offen, ein ganz helles Gebäude mittlerweile. Dem Schulleiter Sven Kubik namentlich gelingt es, finde ich, gut, beide Seiten gerecht zu werden. Auf der einen Seite die jungen Schüler, die unbeschwert diese Schule betreten können und das auch sollen. Aber er bindet eben auch die betroffenen Eltern mit ein, wer denn möchte. Es gibt Projekte, die mit dieser Schule eben zu tun haben und die holt er da mit rein.
Hat es beim Thema Waffenrecht Auswirkungen gegeben oder besser gesagt auf das Thema Waffenrecht durch die Tat, durch die Vorgänge in Winden?
Ja, die gab's. Das Waffenrecht wurde nach Winnenden noch im selben Jahr, also 3 Monate oder 4 Monate nach der Tat, wurde das Waffenrecht verschärft. Viele sprechen aber vor allem in Winnenden von einem Reformchen, denn gerade die betroffenen Eltern, die eben Kinder verloren haben, hätten sich viel, viel mehr erwartet, bis hin zu einem generellen Waffenverbot. Das Gesetz die Reform hat gebracht, dass jetzt keine 14-Jährigen mehr mit großkalibrigen Waffen schießen dürfen, sondern es darf erst ab 18 geschossen werden. Waffenbesitzer werden schärfer kontrolliert, verdachtsunabhängig. Da kann man sagen, was jetzt Baden-Württemberg betrifft, da hat das Innenministerium mitgeteilt, zumindest jetzt in den vergangenen Jahren wurden nahezu alle Waffenbesitzer schon einmal kontrolliert seit dieser Tat in Winnenden und seit dieser Waffenreform.
Gab es in anderer Hinsicht Versuche eigentlich in der Politik, das Thema zu kapern?
Also heute zumindest nicht. Es gab politisch eine sehr lange Aufarbeitung auch dieser Tat, aber von kapern würde ich da nicht sprechen. Das war vor 10 Jahren schon eine sehr ernsthafte parlamentarische Aufarbeitung, auch mit Experten. Und heute vor Ort waren Innenminister Thomas Strobel und Kultusministerin Susanne Eisenmann. Beide haben keine Reden gehalten. Das war so nicht vorgesehen. Das wollten die Angehörigen so nicht. Die Angehörigen waren auch bei der ersten Gedenkfeier ganz früh heute Morgen in der Schule allein. Erst später gab es eben diesen offiziellen Teil, von dem wir gerade gesprochen haben. Die Stiftung gegen Gewalt an Schulen hat danach eine Veranstaltung, noch eine kurze gehabt. Da war die Kultusministerin mit einem kurzen Statement dann auf der Bühne anwesend.
Und wie geht es dann heute im Laufe des Tages noch weiter?
Also heute im Lauf des Tages und am Abend finden weitere Gottesdienste statt. Auch in dem Ortsteil, wo viele Opfer gewohnt haben, findet ein Gottesdienst statt. Da kommt auch der 17-jährige Täter her aus diesem Ortsteil. Und am Abend wird es dann noch eine Lichterkette geben. Diese wird vom Jugendgemeinderat organisiert.
Winnenden, 10 Jahre nach dem Amoklauf. Unsere Korrespondentin Usche Götz war das mit Eindrücken von vor Ort. Vielen Dank dafür. Es ist ein Problem, auf das regelmäßig hingewiesen wird. Das Wegwerfen von Lebensmitteln bleibt in Deutschland aber seit Jahren hoch. Das Bundeslandwirtschaftsministerium rechnet jetzt vor, dass jeder Bundesbürger pro Jahr im Schnitt mehr als 50 Kilogramm Essen in den Müll wirft. Die zuständige Ministerin Julia Klöckner hat sich dieses Thema jetzt auf die Fahnen geschrieben. Manche Geschäfte, die tun das schon länger. Eines davon heißt Good Food, das gute Essen. Und das ist ein Kölner Geschäft, das Lebensmittel anbietet, die sonst nicht verkauft worden wären. Meine Kollegin Anne Tran hat dieses Geschäft besucht.
Und ich komme jetzt gerade mit den ganzen Sachen von der Lagerhalle. Also hier haben wir das Kokosnussöl, das werde ich jetzt mal versuchen rein.
Nicole Klaski ist mit dem Lastenfahrrad unterwegs. Sie bringt neue Ware für ihren Laden The Good Food, das gute Essen, in Köln-Ehrenfeld. Es ist eine ganz besondere Ware, denn keine Kartoffel, keine Möhre, kein Apfel hätte es auf dem herkömmlichen Weg in einen Supermarkt geschafft. Zu klein, zu krumm, zu viele Dellen. Und das soll auch so sein, sagt Klaski.
Wir ernten selbst das Gemüse nach, was sonst auf den Feldern liegen bliebe. Oder wir haben Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Das heißt, hier im Laden kann man dann das krumme Gemüse einkaufen zum Zahl, was es dir wert ist, Preis. Der Kunde definiert den Preis also selbst.
Im The Good Food sollen die Menschen gezielt darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Essen abgelaufen und lecker sein kann. Und dass eine krumme Möhre genauso gut schmeckt wie eine gerade gewachsene. Das Konzept zieht die unterschiedlichsten Menschen in der Nachbarschaft an.
Das ist der Rentner oder die Rentnerin, die Omi, die uns die Jutebeutel bringt und dann ihren Salat mitnimmt. Aber auch viele Familien und Kinder, die sich total freuen, dass sie auch mal das krumme Gemüse sehen und sehen, wie das tatsächlich wächst. Und da freuen sich auch die Eltern drüber, weil man ja dann auch mal zeigen kann, ja, das Gemüse wächst eigentlich nicht so geradlinig wie im regulären Supermarkt, sondern halt auch mal krumm und schief.
Seit gut 2 Jahren betreibt Nicole Klasky The Good Food als gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Bis zu 4 Tonnen Lebensmittel retten sie und ihr Team im Monat. Jeder Kunde kann selbst entscheiden, wie viel er für die Ware bezahlen kann und möchte. Es ist eine Preispolitik, die funktioniert, weil es Menschen gibt, die mehr für die Waren bezahlen als im Biomarkt, um die Idee des Ladens zu unterstützen, sagt Klasky. Dabei muss die Unternehmerin Vorgaben beachten, die auch für den Supermarkt gelten. Lebensmittel, die ihr Verbrauchsdatum überschritten haben, darf der Laden nicht anbieten. Deswegen gibt es hier keine Frischwaren wie Fleisch oder Fisch. Das Mindesthaltbarkeitsdatum darf dagegen überschritten sein.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur eine Empfehlung des Herstellers und eine Garantie darüber, wie das Lebensmittel aussieht und welche Beschaffenheit es hat. Das heißt nicht, dass das Lebensmittel danach schlecht ist.
Und selbst für das, was hinter der Ladentheke noch übrig bleibt, findet man hier Verwendung.
Es ist eigentlich eher so, dass wir immer neue Ware brauchen und gar nicht dazu kommen, dass wir viele Reste haben. Und wenn, dann haben wir eine Köchin, die Suppe damit kocht.
In Köln gibt es noch mehr Engagement gegen Lebensmittelverschwendung. Am 12.12.2012 um 12.12 Uhr ging das Projekt Foodsharing online. Das kann sich nur ein Kölner ausgedacht haben, sagt Frank Bowinkelmann. Er ist Vorsitzender der bundesweiten Initiative. Sie verfolgt die Idee, möglichst viele Lebensmittel zu retten, indem man sie miteinander teilt. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, bei Foodsharing mitzumachen.
Die einfachste Art ist, man geht zu so einem Verteiler und bringt etwas selbst hinein, wenn man es nicht mehr benötigt, weil man zum Beispiel morgen in den Urlaub fährt und jetzt feststellt, ach, ich habe viel zu viel Brot, kann ich gar nicht mitnehmen. Die andere Möglichkeit ist, man wird selbst Lebensmittelretter, die heißen bei uns Foodsaverinnen und Foodsaver. Dann kann man sich bei uns im Internet eintragen und kann mitmachen. Und die dritte Möglichkeit ist, man stellt selbst einen virtuellen Essenskorb ein. Dafür muss man sich nur anmelden und in der Stadt, wo man das macht, ploppt dann die Karte auf. Und dann kann man auch sehen, ob aus der Nachbarschaft jemand was angemeldet hat. Und dann kann man sich mit dem übers Internet verabreden und die Sachen tauschen.
In ganz Köln gibt es ungefähr 25 Verteiler. Die meisten stehen in öffentlich zugänglichen Räumen, wie im Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld. Dort stehen 2 große Regale mit 10 Kisten, die jeden Tag von den eingetragenen Lebensmittelrettern bestückt werden. Die meisten sind heute schon leer. Nur ein paar Brotreste kann man noch abstauben. Das Angebot werde gut angenommen, sagt ein Mitarbeiter des Bürgerzentrums.
Aber es ist alles ratzefatz leer.
Hier ist immer sehr schnell leer.
Ja, ja. Das ist ja eigentlich auch gut.
Zusätzlich zu den Regalen steht hier noch ein Kühlschrank. Im Gegensatz zum The Good Food Laden werden bei Foodsharing auch gekühlte Waren angeboten. Dabei müssen auch die Lebensmittelretter Regelungen zum Verbrauchsdatum und der Kühlkette beachten.
In den meisten Kühlschränken ist auch ein Thermometer. Da wird dann täglich eingetragen, wie die Kühlschranktemperatur ist, um beobachten zu können, ob die Temperatur immer richtig ist.
Um zu beweisen, dass man mit den Regeln vertraut ist, müssen Menschen, die sich als Foodsaver anmelden, vorher einen kurzen Fragebogen beantworten. Doch nicht nur Lebensmittel aus Privathaushalten landen in den Regalen von Foodsharing. Allein in Köln kooperiert die Initiative mit 485 Betrieben. Seit ihrem Bestehen hat Foodsharing auf diese Weise fast 21.000 Tonnen Lebensmittel vor dem Mülleimer bewahrt.
Eine Reportage war das von Antran. Da ging es um Lebensmittelrettung, ein Kölner Geschäft, das sich darauf spezialisiert wurde, da vorgestellt. Und dieser Beitrag, der läuft im Rahmen der Denkfabrik im Deutschlandradio. Das ist ein Projekt, das über das ganze Jahr überläuft. 2 Themen sind da die großen Schwerpunkte. Das Ganze vorgegangen aus einer Hörerbefragung. Und diese beiden Themen sind 70 Jahre Grundgesetz und Klimawandel und Nachhaltigkeit. Und im Rahmen dessen ist dieser Beitrag eben gelaufen, den Sie auch wie immer online nachhören können. Und das war's dann auch für heute mit der Ausgabe von Deutschland heute. Das Thema Winnenden, das wir in der Sendung hatten, das wird auch bei Campus und Karriere gleich noch einmal aufgegriffen. Da geht es um Präventivarbeit gegen Gewalt an Schulen. Meine Kollegin Stefanie Gebert wird Ihnen dazu gleich Näheres erzählen. Ab 14.35 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.